Kommunikation ist die Lebensader einer jeden Beziehung. Es folgen einige praktische Tipps, wie man in der Familie noch besser miteinander kommunizieren kann. Die nun folgende fünfteilige Vortragsreihe wird bestimmt für alle Ehemänner wie Ehefrauen, Eltern wie Kinder von großem Interesse sein. Das Thema lautet: Kommunikation hilft der Familie, Jehova nahe zu bleiben. Bruder Heinz Schlenker macht den Anfang mit dem Vortrag Jehova, unser Vorbild für gute Kommunikation.
Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie viele Lebewesen miteinander kommunizieren? Vielleicht denkst du so an deine Miets zu Hause, die miaut, wenn sie etwas von dir möchte. Oder an deinen Hund, der bellt, um dich auf irgendjemanden aufmerksam zu machen, der gerade kommt. Auch wir Menschen teilen uns untereinander mit, manche sehr intensiv, manche etwas sparsamer, aber wir kommunizieren miteinander. Und wie ist das bei unserem Gott Jehova? Interessanterweise heißt es in Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Also wenn gleich am Anfang ein symbolisches Wort hier Jesus als Sohn Gottes da war, dann hat Jehova offensichtlich von Anfang an, also seit Urzeiten, mit seiner Familie von Anbetern kommuniziert. Was kann man jetzt zu dem Charakter der Kommunikation Jehovas mit seiner Familie von Anbetern sagen? Wenn gemäß 1. Johannes 4, Vers 8 Jehova Liebe ist, dann muss zweifellos auch die Art der Kommunikation Jehovas mit seinen Geschöpfen von dieser Liebe geprägt sein. Das ist logisch. Können wir jetzt diese Art der liebevollen Kommunikation Jehovas auch tatsächlich bei uns Menschen beobachten? Und am besten, wir schauen so gleich mal in den Anfang des Lebens der Menschen. Wir sind also sozusagen im Garten Eden. Ihr könnt gerne die Bibel aufschlagen in 1. Mose, Kapitel 3. Wir befinden uns unmittelbar nach dem Sündenfall. Und jetzt ist im Vers 8 interessant, was wir im Bibelbericht lesen. Es heißt dort: Später hörten sie die Stimme Jehovas Gottes, der um die Tageszeit der Brise im Garten wandelte. Was zeigt uns das? Also ganz offensichtlich hat Jehova regelmäßig, nämlich zur Tageszeit der Brise im Garten, mit dem ersten Menschenpaar gesprochen. Und er hat ihnen offensichtlich mitgeteilt, sie unterwiesen, wie sie jetzt den Garten Eden bewirtschaften und bebauen sollten. Was teilte denn Jehova sozusagen den Menschen als nächstes mit? Na, wenn wir an den Sündenfall denken, sagte er ihnen als nächstes, wie es weitergehen sollte. Und die Prophezeiung, die er in 1. Mose 3, Vers 15 machte, durch diese Prophezeiung schuf Jehova sofort eine Grundlage, damit nachfolgende Generationen eine Hoffnung haben könnten, wie sie wieder aus diesem Dilemma herauskommen könnten. Und ganz bestimmt war das eine ganz besonders liebevolle Mitteilung Jehovas an uns Menschen. Oder wir können jetzt auch noch mal so an die Situation mit Kain und Abel denken. Kain war ja zornig auf seinen Bruder Abel geworden. Und wie reagierte Jehova jetzt? Im Bibelbericht können wir lesen: Hierauf sprach Jehova zu Kain und er machte ihn darauf aufmerksam, dass jetzt was nicht in Ordnung war. Also die Sorge um den Kain, dass er möglicherweise einen Fehler machen könnte, veranlasste jetzt Jehova mit dem Kain zu sprechen. Also wieder war das Motiv Jehovas, wenn er kommuniziert, die Liebe. Er wollte einfach dem Kain behilflich sein. Nachdem wir jetzt so an den Passagen sehen konnten, dass Jehovas Motiv, wenn er mit uns Menschen kommuniziert, Liebe ist, stellt sich die Frage, wie kommuniziert denn Jehova mit uns Menschen? Wie macht er denn das? Also im Wesentlichen auf zwei verschiedene Arten. Zum einen sehr oft durch einen Mittler. Zum Beispiel Jesus benutzt er, er hat Engel benutzt und auch sehr oft, wenn er mit seinem Volk Israel sprach, hat er Propheten benutzt. Und wie kommuniziert Jehova noch mit uns? Naja, sein größtes Kommunikationswerk ist sein geschriebenes Wort an uns Menschen, die Bibel. Und hier offenbart uns Jehova seine wunderbaren Eigenschaften, seine Vorsätze mit uns Menschen und auch seine Gebote und Richtlinien, die für uns zum Nutzen sind. Und in seinem Wort können wir auch noch viele Facetten der Kommunikation Jehovas herausfinden. Zum Beispiel, wie geduldig er mit uns Menschen umgeht. Und vielleicht magst du die Situation kennen, als der Abraham mit Jehova verhandelt über die Bewohner Sodoms. Wie viel dort noch übrig sein müssten, damit Jehova Sodom nicht vernichten würde. Also es ist ja spannend zu sehen, wie geduldig Jehova dort war. Kannst du nachlesen, 1. Mose Kapitel 18. Was können wir daraus sehr schön erkennen? Mit uns unvollkommenen Menschen kommuniziert Jehova geduldig und sehr, sehr liebevoll. Aber Jehova zeigt auch in seinem Wort, dass er mit ungehorsamen Menschen jetzt nicht unbegrenzt so geduldig und liebevoll umgehen wird. Auch bezeichnet sich Jehova selbst als großer Unterweiser. Und genau weil er dieser große Unterweiser ist, fordert er uns wiederholt in seinem Wort auf, doch auf seine Worte, auf seine Mitteilungen unbedingt zu hören. Und wir können uns wirklich absolut sicher sein, das, was Jehova uns sagt, meint er für uns zum Guten. Seine Gebote und Grundsätze sind wirklich gut für uns. Sie sind wirklich für uns von Nutzen. Und wo könnten wir da ein Beispiel dafür finden? Nun schlag mal bitte 1. Mose wieder auf, das Kapitel 2. Hier hat Jehova schon sehr, sehr früh in der Menschheitsgeschichte ganz klar definiert, welche Rolle der Mann und die Frau in Jehovas Familieneinrichtung spielen sollten. 1. Mose, Kapitel 2, wir lesen die Verse 18 und 24, da heißt es, und Jehova Gott sprach weiter, es ist für den Menschen nicht gut, dass er weiterhin allein sei, ich werde ihm eine Gehilfin machen als sein Gegenstück. Und jetzt Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und er soll fest zu seiner Frau halten und sie sollen ein Fleisch werden. Alle, die Gott wirklich kennen, die wissen, sein Wort ist gut und sie setzen es gehorsam um, auch wenn es darum geht, fest als Mann und Frau zusammenzuhalten. Sie nahen sich Jehova in der Überzeugung, so wie es unser Tagesmotto heute sagt, sie sind der hundertprozentigen Gewissheit, es ist gut für mich, mich Jehova zu nahen. Gute Kommunikation bedeutet, sich offen, sich ehrlich, in angemessener Weise, so über Gedanken und über Gefühle zu äußern. Und Jehova hat das auch getan. Und er ist dort für uns ein ganz hervorragendes Vorbild, was wir nachahmen können. Schlagt mal bitte schon Jesaja Kapitel 43 auf. Sein Volk, die Israeliten, die kränkten ihn ja wiederholt. Sie bereiteten ihm Schmerz, wie er es selber ausdrückt. Und das nicht nur ein-, zweimal, sondern das ging sehr, sehr lange so. Und jetzt schauen wir einfach mal im Vers, Kapitel 43, im Vers 4, was Jehova den Israeliten zu sagen hat. Der erste Teil des Verses 4. Der Tatsache zufolge, dass du kostbar gewesen bist in meinen Augen, bist du als ehrenwert betrachtet worden und ich selbst habe dich geliebt. Spricht nicht hier ein wirklich sehr, sehr liebevoller Gott zu seinem Volk, trotz ihrer Unvollkommenheiten, trotz der Fehler, die sie machten und trotz, dass sie ihn wiederholt kränken, ganz bestimmt. Und deshalb, liebe Brüder, wollen auch wir uns gern bemühen, Jehova in dieser liebevollen Art der Kommunikation nachzuahmen. Und das ganz besonders mit denen, die uns so am nächsten sind in der Familie. Ehemänner und Väter sollten ein gutes Beispiel geben und gute Gesprächspartner sein. Mit diesem Gedanken im Sinn wenden wir uns nun Bruder Bernd Herrmann zu, der den Gedanken behandelt: Kommunikation hilft der Familie, Jehova nahe zu bleiben. Ehemänner, sprecht mit euren Frauen.
Kennst du die Redewendung stumm wie die Fische? Ja, aber heute weiß man, dass Fische auch kommunizieren. Was ist das eigentlich, Kommunikation? Nun, eine Definition sagt: Unterredung oder Mitteilung, Zeichenaustausch lebender Organismen. Das ist bei Tieren möglich, aber auch bei technischen Systemen. Heute geht es um uns, ihr lieben Ehemänner. Kommuniziert oder anders gesagt, tauscht Gedanken mit euren Frauen aus. Die Kommunikation zwischen Menschen steht auf einer viel höheren Stufe, besonders zwischen Eheleuten. Warum ist das so? Die Bibel nennt eine gute Grundlage, die besonders für den Gedankenaustausch in einer Ehe von Bedeutung ist. Sie sagt zum Beispiel an einer Stelle: Eure Rede sei gefällig, wie mit Salz gewürzt. Also geschmackhaft, richtig schmackhaft sollte man miteinander reden. Einen anderen Text wollen wir uns in der Bibel anschauen, in Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, in diesem Falle der Vers 25. Und hier wird uns interessanterweise noch eine weitere Möglichkeit genannt, dass wir einen gefälligen Gedankenaustausch pflegen. Vers 25. Deshalb, da ihr jetzt die Unwahrheit abgelegt habt, rede jeder von euch mit seinem Nächsten Wahrheit. Und jetzt kommt der Grund, über den wir uns Gedanken machen wollen. Das heißt nämlich hier: Denn wir sind Glieder, die zueinander gehören. Was wollte der Apostel Paulus sagen? Glieder, die zueinander gehören, müssen miteinander reden. Die können nicht stumm wie die Fische sein. Und sie müssen die Wahrheit miteinander reden. Nehmen wir als Vergleich den menschlichen Körper. Das Auge sieht etwas, zum Beispiel einen steilen Abhang, aber es meldet nichts über das Gehirn. Was wird wohl den Füßen passieren? Die beiden haben nicht miteinander kommuniziert. Oder es meldet etwas Falsches weiter. Alles gerade, keine Gefahr. Die Folgen wären nicht auszudenken. Es ist die Frage, sind denn Eheleute Glieder, die zueinander gehören? Nun, es ist schon klar, dass die Bibel sagt, Eheleute sind wie ein Fleisch. Und als ein Körper ist es notwendig, ehrlich, einfühlsam und respektvoll Kommunikation miteinander zu betreiben. Das macht eine Ehe aus, die in Ehren vor Jehova geführt werden möchte. Man kann sich einen Merksatz machen. Eine solche Kommunikation ist der Lebenssaft einer gut funktionierenden Ehe. Was tritt denn mit der Zeit für eine Gefahr ein, wenn nicht oder manchmal in Unwahrheit oder Halbwahrheit kommuniziert wird? Ich zitiere mal einen Scheidungsanwalt, der sagte: Die Unfähigkeit, ehrlich miteinander zu reden, die innersten Gedanken zu offenbaren und den anderen als seinen besten Freund zu betrachten, sind Hauptursachen, wenn es zu einer Scheidung kommt. Was darf nicht passieren? Es darf nicht passieren, dass Kommunikation in einen bestimmten Trott verfällt. Man hört, ohne zu hören. Man redet, ohne zu kommunizieren, Gedankenaustausch war das. Oder man quittiert Ärger mit eisigen Schweigen. Das wäre das Ende jeder Kommunikation. Soweit möchten wir es wohl nicht kommen lassen, oder? Ahmen wir Jesus als ein Meister auf dem Gebiet der Kommunikation nach. Er sprach mit seinen Gefährten, die ja ihm so loyal zur Seite standen, über seine Gedanken, über seine Gefühle. Er spricht von Liebe und Freundschaft in einer Art und Weise, die seine Gesprächspartner ansprach. Und noch etwas Wichtiges, er hörte zu, wenn sie redeten. Was müssen wir uns als Ehemänner bewusst machen? In einem Erwachet hieß es einmal, dass als Jehova die Ehefrau schuf, also dem Mann die Frau gab, hat er es nicht einfach in einer leicht veränderten Art kreiert. Mann und Frau wurden mit größter Sorgfalt erschaffen, um einander in physischer, emotioneller und psychischer Hinsicht sich gegenseitig zu ergänzen. Was heißt das? Männer und Frauen kommunizieren unterschiedlich. Deine Frau ist nicht so wie du, meine Frau ist nicht so wie ich, sondern, wie sagt die Bibel, sie wurde als Gehilfin erschaffen. Und jetzt stellen wir uns so vor, die technisch versierten Männer, die haben also einen Stecker und eine Kupplung in der Hand. Und jetzt überlegen sie erstmal, wie passen die denn zusammen? Es geht nicht einfach los und zack und zusammen. Da gibt es ja sehr, sehr große Schwierigkeiten. Man schmalt zum Beispiel beim USB-Stecker am Computer. Aber es heißt, ich muss überlegen, wie kommuniziere ich mit meiner Frau und was sage ich ihr am besten. Ein praktischer Rat steht in der Bibel. Da können wir alle uns als Ehemänner das mal so ein bisschen merken. Jakobus 1, Vers 19. Das ist ein relativ kurzer Text, also ich will sagen, merkenswert. 1, Vers 19, Jakobus. Wisst dies, meine geliebten Brüder, jeder Mensch soll schnell sein zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Also nicht langsam zum Reden, langsam zum Hören, schnell zum Hören. Das war der Gedanke, den wollen wir uns also einbringen. Dann, wenn das so ist, dass deine Frau merkt, du hörst zu, dann wird sie sich geliebt fühlen, wird sich geborgen fühlen und sie wird auch merken, sie bekommt die richtige Aufmerksamkeit geschenkt. Wie geht das? Wie kann man das also machen, dass das sich verbessert? Wir wollen ja nicht sagen, dass wir alle schon schlecht sind. Nein, wir wollen uns nur verbessern. Was ist bei einer Pflanze notwendig, damit sie wächst? Nun, da ist Licht, da ist Wasser, da ist Nahrung und Pflege nötig. Was passiert sonst? Naja, eines Tages hängt sie den Kopf. Und das ist bei geistigem Wachstum, auch insbesondere was die Kommunikation betrifft, nicht anders. Ehemänner und Väter müssen jedem in der Familie in geistiger Hinsicht beistehen. Das funktioniert aber nur mit einem freimütigen, ehrlichen und ermunternden, auferbauenden Gedankenaustausch. Dazu hat uns der treue und verständige Sklave etwas Hervorragendes in die Hand gegeben. Dienstagabend, Studierabend, das ermöglicht es dem Mann, für die Familie und ihre geistlichen Bedürfnisse zu sorgen. Und es wird die Kommunikation zwischen den Familiengliedern, insbesondere auch mit der Frau und auch mit Jehova, vertiefen. Welches Ziel steht dabei im Vordergrund? Es geht dabei nicht um Anhäufung von Wissen, sondern die Förderung der Königreichsinteressen sollte den ersten Platz einnehmen. Mehrmals schon heute gelesen, deswegen zitiere ich es eigentlich nur. Was aber mich betrifft, sagte Asaf, so ist es für mich gut, mich Gott zu nahen. Zu dem souveränen Herrn Jehova habe ich meine Zuflucht genommen, um all deine Werke zu verkünden. Jesus hat es dann später mal in Matthäus 6, Vers 33, was dort steht, das weiß ich, hat er gesagt, so fahrt denn fort, zuerst das Königreich und seine Gerechtigkeit zu trachten. Wozu ermuntert das Ehemänner? Nun, es ermuntert sie, das geistige Wachstum der Familie zu fördern. Aber da gibt es noch eine kleine Sache, der wir Aufmerksamkeit schenken sollten. 5. Mose, der Text ist auch sehr oft gebraucht worden in letzter Zeit. 5. Mose 6, Vers 6. 5. Mose 6, Vers 6. Und es soll sich erweisen, dass diese Worte, die ich dir heute gebiete, auf deinem Herzen sind. Was stand hier? Die Gebote Gottes sollten zuerst auf dem Herzen, in diesem Fall auch der Ehemänner, sein. Und dann ist es notwendig, dass Ehemänner sich diese Dinge einverleiben, dass sie sozusagen darüber nachsinnen und überlegen, wie wende ich die Dinge als guter Lehrer in einer Familie an. Es ist gut, jeden Tag mit der Familie den Tageszyklus zu besprechen. Die Frage ist, welchen Nutzen haben dann Ehepartner? Der Nutzen ist also, offen, ehrlich und herzlich zu kommunizieren, und da kommen sich beide Partner näher und beide kommen Jehova näher. Und den Kindern wird ein gutes Beispiel gegeben. Die Gebete der Ehemänner würden nicht behindert sein, weil der Petrus uns einen sehr praktischen Rat mit auf den Weg gibt, in 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 7. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 7. Steht dort geschrieben, ihr Ehemänner wohnt gleicherweise weiterhin bei ihnen, bei den Ehefrauen gemäß Erkenntnis, indem ihr ihnen als einem schwächeren Gefäß dem weiblichen Ehre zuteil werden lasst, da auch ihr mit ihnen Erben der unverdienten Gunst des Lebens seid. Und jetzt kommt die Begründung. Damit eure Gebete nicht behindert werden. Nun, worauf weist das hin? Wenn die Gebete nicht behindert werden durch ein bestimmtes Verhalten, dann kommt man, Kongressmotto, Jehova näher. Die Initiative eines Ehemanns ist also gefragt. Vielleicht könnten viele Schwestern über ihre Kommunikation mit ihren Ehemännern berichten, aber wir wollen mal eine Ehefrau befragen und aus der Privatsphäre vielleicht ein paar Gedanken erhaschen. Ja, Schwester Jens, ihr seid ja schon über 4 Jahrzehnte verheiratet und ich denke, da gab es nie Probleme mit der Kommunikation, oder?
Weißt du, uns ging es sicher nicht anders als den meisten Eheleuten. Wir mussten es zielgerichtet lernen, miteinander Gedankenaustausch zu pflegen.
Oh, das ist ein praktischer Rat für junge Eheleute. Aber ihr habt ja, wie alle anderen, auch täglich kleinere oder größere Entscheidungen zu treffen. Wie geht ihr dabei vor?
Weißt du, kleinere Dinge, wie zum Beispiel täglichen Einkäufe, die kann ich schon allein entscheiden.
Toll.
Aber Wichtiges, das bespricht mein Mann mit mir in aller Ruhe. Unter der Leitung des Heiligen Geistes gelingt uns das. Und besonders, wenn mein Mann die besprochenen Einzelheiten Jehova im Gebet darlegte.
Da konntet ihr sicherlich den Segen Jehovas verspüren. Willst du uns an euren Erfahrungen vielleicht ein bisschen teilhaben lassen?
Ja, da gibt es einiges zu nennen. Als ich den Wunsch verspürte, zum Beispiel den Vollzeitdienst aufzunehmen, machten wir daraus ein Familienprojekt. Das erforderte natürlich Planung, Gespräche und gemeinsames Handeln. Mein Mann hat mir dann die Entscheidung zwar nicht abgenommen, aber durch seine freundlichen Darlegungen bin ich in meinen Überlegungen bestärkt worden. Und so bin ich heute noch im Vollzeitdienst.
Ja, das sind ja nun schon immerhin über 10 Jahre. Welchen Stellenwert räumst du denn einem vertrauten, freimütigen und ehrlichen Gedankenaustausch in eurer Ehe ein?
Naja, kurz gesagt, wie du schon erwähntest, wie eine Pflanze Wasser und Licht braucht, um am Leben zu bleiben, ist für uns die Kommunikation lebenswichtig. Ja, sie ist wie der Lebenssaft einer gut funktionierenden Ehe.
Ja, da bedanken wir uns ganz herzlich für deine Erfahrungen. Wir erkennen also deutlich, wenn sich ein Ehemann nach biblischen Grundsätzen ausrichtet, macht er es seiner Frau leichter, mit ihr und mit ihm zu kommunizieren. Jetzt wenden wir unsere Aufmerksamkeit Bruder Michael Hebkor zu, der das Thema behandelt: Kommunikation hilft der Familie, Jehova nahe zu bleiben. Ehefrauen, sprecht mit euren Männern.
Sprichst du gern mit deinem Mann? Nun, wir Ehemänner möchten diese Gelegenheit gern einmal ergreifen, um euch, ihr lieben Ehefrauen, zu sagen, wie sehr wir es schätzen, dass ihr voller Freimut mit uns sprecht und wir eure offenen Worte wirklich als etwas sehr Wertvolles betrachten. Wisst ihr, warum? Weil es etwas ganz Besonderes, etwas ganz Kostbares ist, in der vertrauten Atmosphäre der Ehegemeinschaft die Freiheit zu verspüren, alles, was einem auf dem Herzen liegt, offen auszusprechen. Von dieser Freiheit Gebrauch zu machen, ist zudem ein Vertrauensbeweis. Und deshalb betrachten wir Ehemänner eure Worte als etwas so Wertvolles. In diesem Zusammenhang wollen wir dennoch kurz über einen Hinweis nachdenken, den wir in Sprüche Kapitel 12, Vers 15 aufgezeichnet finden. Und wenn du magst, darfst du gerne deine Bibel dort mit öffnen. Sprüche, Kapitel 12, Vers 18. Was lesen wir hier? Da ist einer, der gedankenlos redet, wie mit Schwertstichen. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. An dieser Stelle mag uns möglicherweise Sarah, die Ehefrau Abrahams, in den Sinn kommen, die, wie Petrus das in seinem ersten Brief in Kapitel 3, Vers 4 bis 6 beschreibt, sich mit einem unvergänglichen Gewand des stillen und milden Geistes schmückte. Dieser stille und milde Geist beeinträchtigte in keiner Weise Sarahs Freimut. Offen sprach sie beispielsweise mit ihrem Mann über eine sehr heikle familiäre Angelegenheit. Gleichzeitig aber veranlasste dieser stille und milde Geist Sarah zur richtigen Zeit die richtigen Worte auf eine passende Weise zu äußern, was von großem Respekt gegenüber ihrem Mann zeugte. Ihre Zunge erwies sich wie die einer weisen Ehefrau und bewirkte insofern Heilung, dass ihr Mann ihrem Problem Aufmerksamkeit schenkte und letztendlich eine Lösung herbeiführte. Meide daher bitte Kritik und herabwürdigendes Reden, wenn du mit deinem Mann sprichst, weil es kann sich kontraproduktiv erweisen und bewirken, dass dein Mann künftig wenig Lust verspürt, mit dir zu reden. Auch auf Männer wirkt das, was andere sagen, ermutigend oder entmutigend, wie vielmehr das, was die eigene Frau sagt. König Salomo stellte schon vor langer Zeit gemäß Prediger 3, Vers 7 fest, dass es für alles eine bestimmte Zeit gibt. Wie recht er doch damit hatte. Wenn dein Mann beispielsweise müde und gestresst von der Arbeit nach Hause kommt, könntest du diesen Umstand berücksichtigen und einen günstigeren Zeitpunkt wählen, wenn es darum geht, sensible Themen zu erörtern? Versetzen wir uns doch einmal kurz in folgende Alltagssituation.
Hallo Schatz, ich bin wieder da.
Es wird auch Zeit. Dein Sohn sollte Hausaufgaben machen. Stattdessen chattet er die ganze Zeit mit seinen Freunden. Wann wirst du endlich was dagegen unternehmen?
Kommt dir das bekannt vor? Keine Frage. Schon den ganzen Nachmittag redet sich unsere Mutter Fransen an den Mund und ist ziemlich genervt. Seit über einer Stunde wartet sie auf ihren Mann und damit auf den erlösenden Augenblick, dass er nach Hause kommt und ein Machtwort spricht. Aber auch ihr Mann kommt gestresst und müde von der Arbeit nach Hause. Was denkst du? Welche Wirkung hatten ihre Worte auf ihren Mann? Eine heilende? Oder erwiesen sie sich eher wie Schwertstiche? Was hätte denn heilend gewirkt? Wahrscheinlich das, was unsere Schwester im wirklichen Leben macht. Sie spricht mit ihrem Mann zu einem passenden Zeitpunkt. Vielleicht hätte Papa ja schon ein paar Minuten später seinen Sohn selbst auf das Problem angesprochen. Und wenn nicht, wäre nach einer kleinen Verschnaufpause wahrscheinlich die bessere Zeit zum Reden gekommen. Vielen Dank euch dreien. Natürlich sind wir alle sehr daran interessiert, in persönlichen Belangen Fortschritte zu machen. Was kann dir als Ehefrau helfen, deine Zunge auf eine Weise zu gebrauchen, dass sie selbst bei heiklen Themen zur Heilung beiträgt? Nun, wer von euch würde nicht auch gerne in schwierigen Situationen so besonnen und verständig handeln wie Abigail, die Frau Nabals? Oder vielleicht wünschst du dir, deinen Standpunkt ruhig und vernünftig vertreten zu können, selbst wenn die Gemüter um dich herum erhitzt sind. Möglicherweise lebst du aber auch in einem religiös verschiedenen Haushalt. Oder dein Mann ist ungläubig und möchte von biblischen Grundsätzen nichts wissen. Selbst wenn dein Mann viel zu deinem geistigen Wachstum beitragen kann, letztendlich bist du selbst vor Jehova dafür verantwortlich. Die Verantwortung oder Last, wie sie der Apostel Paulus in Galater 6, Vers 5 nennt, trägst du als Ehefrau selbst. Egal, vor welchen Problemen oder Herausforderungen du also zu Hause stehen magst, vergiss nie, dass Jehova immer für dich da ist. Denk doch noch einmal an den Themavers unseres heutigen Tagesmottos. Psalm 73, Vers 28. Wie hieß es da? Was aber mich betrifft, so ist es für mich gut, mich Gott zu nahen. Zu dem souveränen Herrn Jehova habe ich meine Zuflucht genommen. Gibt es etwas Besseres, als bei Jehova Zuflucht zu nehmen, ihm nahe zu bleiben? Halte dich deshalb geistig stark und festige deine Bindung an Jehova, indem du ganz regelmäßig für dich persönlich die Bibel studierst und in Ruhe, aber intensiv über das, was du gelernt hast, nachdenkst. Auch durch ein reges Gebetsleben und dadurch, dass du wann immer möglich in den Zusammenkünften anwesend bist und damit diese christliche Gemeinschaft dir zunutze machst, wirst du Jehova nahe bleiben. Dadurch, dass du persönlich für dein geistiges Wachstum sorgst, förderst du in deinem Leben auch die Frucht des Heiligen Geistes Jehovas, die in so schönen Facetten wie Liebe, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Milde oder Selbstbeherrschung zum Ausdruck kommt. Welcher Ehemann wird es nicht schätzen, in friedlicher Absicht, freundlich und auf eine gütige, milde Art von seiner geliebten Ehefrau in einem passenden Augenblick angesprochen zu werden? Wahrlich ein Zeichen von Selbstbeherrschung. Unter solchen Umständen ein Problem anzusprechen, ist dann in der Regel kein Problem. Falls Entspannung, Unterhaltung oder die berufliche Tätigkeit zu viel von eurer Zeit oder der eurer Kinder beansprucht, dann fühl dich bitte so frei und sprich mit deinem Mann über deine Beobachtungen. Bitte ihn um seine Unterstützung. Du kannst sicher sein, dass er deine Wachsamkeit schätzen wird. Esst ihr wenigstens einmal am Tag als Familie zusammen? Als Familie gemeinsam zu essen, schweißt enorm zusammen und bietet die schöne Gelegenheit, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Bei den Mahlzeiten sind alle entspannt und reden gern über das, was sie vorhaben oder was sie tagsüber erlebt haben, von ihren Schwierigkeiten, das, was ihnen durch den Kopf geht, von ihren Plänen, ihren Vorlieben, ihren Abneigungen. Könnte dieses Ambiente nicht auch eine passende Gelegenheit zum Reden für dich als Ehefrau sein? Eine passende Zeit, um deinem Mann auch auf Bedürfnisse aufmerksam zu machen und Vorschläge zu unterbreiten? Fragen wir doch an dieser Stelle mal einen Ehemann und Familienvater, wie er über die Kommunikation seitens seiner Frau denkt. Bruder Matthias Pieper, wie ist es bei euch zu Hause? Spricht deine Frau mit dir?
Na klar.
Ja, wer euch kennt, hat da keinen Zweifel. Aber sag mal bitte, was schätzt du denn besonders an der Art und Weise, wie deine Frau mit dir spricht?
Ja, wenn es Probleme gibt, dann bespricht die Anja nicht zwischen Tür und Angel mit mir, sondern meistens bietet sich abends eine sehr gute Gelegenheit in ruhiger und entspannter Situation. Für uns beide ist es sehr wichtig, dass wir diesen Austausch nicht vor unserem Sohn vorführen, sondern auf liebevolle Weise und mit einer ruhigen Stimme sagt mir Anja, was sie bewegt und wie sie denkt und wie sie fühlt. Was ich besonders an ihr schätze, ist, dass sie mir keine Vorhaltungen macht.
Mhm. Wenn du uns das so schilderst, könntest du uns mal so eine konkrete Situation nennen?
Ja, unser Sohn erhielt einen Eintrag.
Das ist eine kleine Katastrophe, oder?
Und wenn ich dir jetzt noch sage, dass Mark Leon mit anderen Schülern aus dem Bus Äpfel geworfen haben soll auf fahrende Autos?
Ja, dann lagen die Nerven deiner Frau blank.
Das kannst du wohl sagen.
Jetzt interessiert uns natürlich, wie hat sie dieses Problem zur Sprache gebracht?
Als ich von Arbeit kam, merkte ich gleich, dass irgendetwas zu Hause nicht richtig stimmte. Anja versuchte ruhig zu bleiben und sagte zu mir, setz dich bitte erst einmal hin.
Und dann?
Dann hat sie mir erklärt, was vorgefallen ist. Und Mark Leon versicherte uns, dass er nicht dabei gewesen war. Auf liebevolle Weise sagte Anja zu mir, Matthias, würdest du bitte mit der Lehrerin sprechen? Ich habe das Gefühl, wenn ich es tue, bringt es nichts.
Wer könnte schon einer so nett formulierten Bitte einer Ehefrau widerstehen? Danke, dass du bereit warst, über dieses Thema mit uns zu sprechen. Lasst uns bitte noch Sprüche 31, Vers 30 und 31 gemeinsam aufschlagen. Sprüche Kapitel 30, Vers 30 und 31. Anmut mag Trug sein und Schönheit mag nichtig sein, doch die Frau, die Jehova fürchtet, ist es, die sich Lobpreis schafft. Gebt ihr den Fruchtertrag ihrer Hände und mögen ihre Werke sie sogar in den Toren preisen. Wie haben wir gelesen? Die Frau, die Jehova fürchtet, ist es, die sich Lobpreis schafft. Ja, ihr lieben Ehefrauen, die ihr Jehova fürchtet, wir Ehemänner können gar nicht genug betonen, wie sehr wir es schätzen, euch treue christliche Ehefrauen an unserer Seite zu haben. Ehefrauen, die es verstehen, mit Weisheit zu reden. Eure Worte und die daraus resultierenden Werke veranlassen nicht nur uns, sondern vor allem auch Jehova, euch von ganzem Herzen zu loben. Sag, sprichst du gern mit deinem Mann? Bitte, tut das weiterhin. Jetzt wollen wir Bruder Johannes Gündel Aufmerksamkeit schenken, der das Thema behandelt: Kommunikation hilft der Familie nahe zu bleiben. Eltern, sprecht mit euren Kindern.
Kinder zu haben, ist ein wunderbares Vorrecht, was Jehova, unser Schöpfer, uns gewährt hat. Gleichzeitig bringt aber Elternschaft auch große Verantwortung mit sich, die mit Geschick gehandhabt werden muss. Die Bibel vergleicht das Eltern-Kind-Verhältnis mit Pfeilen in der Hand eines Bogenschützens. Und diesen Vergleich wollen wir gerne gemeinsam einmal in Psalm 127 nachlesen. Psalm 127, die Verse 4 und 5. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind Söhne der Jugend. Glücklich ist der kräftige Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Dieses Bild macht deutlich, dass ein Kind auf die elterliche Anleitung sehr angewiesen ist. Kinder werden hier mit Pfeilen verglichen und Eltern mit starken Kriegern. Ein Bogenschütze weiß genau, dass seine Pfeile das Ziel nur erreichen, wenn sie nichts dem Zufall überlassen. Pfeile müssen geschickt gelenkt werden, um dieses Ziel zu erreichen. Und das trifft auch und ganz besonders auf das Verhältnis, auf unseren Umgang mit unseren Kindern zu. Liebevolle Eltern wissen genau, dass bei der Kindererziehung nichts, aber auch gar nichts dem Zufall überlassen werden darf. Eltern wünschen ja, dass Kinder ein bestimmtes Ziel erreichen, ein bestimmtes Ziel im Leben, dass sie ein glückliches, befriedigendes Leben führen, verantwortungsbewusste Erwachsene werden. Eltern liegt viel daran, dass ihre Kinder später einmal gute Entscheidungen treffen werden, dass sie klug handeln, sich unnötige Probleme ersparen und etwas Lohnendes erreichen. Und deshalb müssen Kinder sehr sorgfältig auf das Erwachsenenleben vorbereitet werden. Sie müssen vor Gefahren geschützt werden und werden dann schließlich auch später auf eigenen Füßen erfolgreich stehen können. Doch dieser Wunsch der Eltern allein reicht noch nicht aus. Um das Ziel zu erreichen, ist gute Kommunikation nötig. Was ist nötig, um gut kommunizieren zu können? Nötig ist, regelmäßig miteinander zu sprechen. Und in Moses Zeiten gab Jehova den Eltern den Rat, dass sie die Worte Jehovas in ihren eigenen Herzen fest verankern sollten und dass sie dann diese Worte ihren Kindern einschärfen sollten, und zwar zu vielerlei Gelegenheiten. Es gibt also für Eltern zweierlei zu tun. Einmal das Wort Gottes selbst kennenzulernen, so gut kennenzulernen, dass es im Inneren der Eltern fest verwurzelt ist. Und dann erst können sie den zweiten Teil dieses Bibeltextes anwenden, indem sie ihren Kindern die Gesetze Jehovas einschärfen und ihnen die Wahrheiten zu lehren. Denken wir also als Eltern einmal über Gelegenheiten nach, wo wir das tun können. Einige richten es so ein, dass in der Familie wenigstens eine Mahlzeit gemeinsam eingenommen werden kann. Und das sind gute Gelegenheiten, Familienangelegenheiten zu besprechen. Man kann sich auch über die Wahrheit unterhalten. Es ist auch eine günstige Zeit, die Kinder zu loben. Für Erziehungsmaßnahmen wäre also eine gemeinsame Mahlzeit aber nicht die beste Zeit. Kindern sind oft nicht so sehr begeistert von der Aufmerksamkeit und Fürsorge der Eltern. Manchmal sind sie sogar darüber verärgert, weil oft ein Nein mit ihren Anliegen verbunden ist. Im Laufe der Zeit werden aber unsere Kinder wahrscheinlich verstehen, warum gewisse Regeln nötig sind, und sie werden für diesen liebevollen Schutz dankbar sein. Ein Mann hat Freude an der Antwort seines Mundes und ein Wort zur rechten Zeit. Oh, wie gut, lesen wir in Sprüche 15, Vers 23. Bevor Kinder zur Schule gehen, könnte ein Wort zur rechten Zeit vielleicht der Tagestext sein oder auch ein Gebet, was gemeinsam gesprochen wird. Das könnte ein sehr guter Start für den Tag sein. All das gehört zur guten Kommunikation in der Familie und das braucht natürlich auch Zeit. Für manche Eltern stellt sich natürlich die Frage, wie soll ich das denn anstellen? Wie kann ich mit meinen Eltern, mit meinen Kindern kommunizieren? Wie kann ich das Herz meiner Kinder erreichen? Und bei dieser Angelegenheit kommt es nicht so sehr darauf an, was sie sagen, sondern es kommt wesentlich auch darauf an, wie die Eltern mit ihren Kindern sprechen. Ihr Eltern, fragt euch einmal, höre ich wirklich zu, wenn meine Kinder mit mir reden und verstehe ich sie? Versuche ich sie zu verstehen? Mache ich mir Gedanken, wann und wo es am günstigsten ist, mit meinen Kindern zu sprechen? Bin ich zugänglich? Rege ich mich schnell auf? Greife ich zu Veranschaulichungen wie du musst immer oder du machst nie? Berücksichtige ich die Gefühle meines Kindes? Das alles sind Fragen, mit denen sich Eltern beschäftigen müssen, um erfolgreich mit ihren Kindern sprechen zu können. Wir möchten jetzt einmal eine Szene beobachten, wie ein Vater von seinem 15-jährigen Sohn angesprochen wird, der zu einer Party gehen möchte. Und wir werden zuerst einmal hören, wie es eigentlich nicht sein sollte.
Papa, du hast doch immer gesagt, ich soll mir in der Versammlung Freunde suchen, stimmt's? Und nun will Christine an diesem Freitag eine Party steigen lassen. Ich meine ein kleines Beisammensein. Und halt. Stell dir vor, sie hat mich eingeladen. Darf ich gehen? Darf ich?
Halt, stopp, Tim. So geht das nicht. Du weißt ganz genau, dass du wieder irgendetwas Verrücktes im Schilde führst. Habe ich dir nicht immer wieder gesagt, dass ich nichts davon halte, wenn du zu diesen sogenannten Zeugenpartys gehst?
Aber Papa, das ist doch meine Chance, weißt du, weit zu werden, neue Freunde kennenzulernen.
Auf dem eingeengten Weg ist kein Platz, weit zu werden.
Ich bin in jungen Jahren
zu solchen Partys gegangen und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie es heute dazu geht.
Aber Papa, ich sagte schon, es ist ein kleines Beisammensein, wo nur Zeugen hingehen. Du traust mir einfach nicht.
Es ist dein verräterisches Herz, Tim, dem ich nicht traue.
Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Du zweifelst wohl auch noch an meinen Motiven. Erst sagst du, ich soll mir gute Freunde suchen. Und wenn ich es tue, dann verbietest du mir, mich mit ihnen zu treffen.
Genau so ist das, Tim. Die sind kein guter Umgang für dich.
Wie willst du denn das wissen? Ich habe dir noch nicht einmal gesagt, wer alles dort sein wird. Ach, das ist ja alles sinnlos.
Ja, euer Raunen hat's schon verraten. Da kann man nur sagen, du lieber Vater, was hast du hier angerichtet? Ja, was hat er denn falsch gemacht, der Vater? Er hat erstmal sofort abgeblockt, hat er noch gar nicht alle Situationen, alle Einzelheiten kennengelernt. Er hat sich die Argumente des Sohnes gar nicht angehört. Und so war auch seine Argumentation oberflächlich. Und unterm Strich kann man sagen, die Liebe kam bei diesem Dialog völlig zu kurz. Aber wir möchten einmal anhören, wie eine solche Szene anders verlaufen kann und ein positives Ende nehmen kann. Wir hören noch einmal zu.
Papa, du hast doch immer gesagt, ich soll mir in der Versammlung Freunde suchen, stimmt's? Und nun will Christine an diesem Freitag eine Party steigen lassen. Ich meine ein kleines Beisammensein. Und stell dir vor, sie hat mich eingeladen. Darf ich gehen? Darf ich?
Na, Moment mal, Tim. Ich merke, du bist sehr begeistert.
Und ob, weißt du, das ist meine Chance, um weit zu werden, wie du es immer sagst.
Du kannst mir glauben, Tim, wenn dieses Beisammensein gut geplant und beaufsichtigt ist, dann möchte ich, dass du hingehst und Spaß hast. Was weißt du denn bis jetzt über dieses Beisammensein?
Also, als erstes, so meinte Christine, könntest du ihren Vater ansprechen und irgendwelche Fragen klären, die du hast. Soweit ich weiß, soll im Garten eine Grillparty stattfinden und ihre Eltern werden auch da sein.
Wie viele Personen?
Nur die Jugendlichen aus unserer Versammlung, so um die 20. Und Bruder Johnson ist damit betraut, alles zu beaufsichtigen. Denn nach dem, was letztes Jahr in der Versammlung Mitte los war, wird nichts dem Zufall überlassen. Alles wird gut geplant und organisiert.
Okay, das hört sich ganz gut an. Dann lass uns noch einige Details besprechen und dann rufe ich Christines Papa an, damit auch alles klar geht.
Ja, das ist doch wirklich ganz anders gelaufen hier. Wir konnten die Zuneigung des Vaters deutlich erkennen, dass er Verständnis zeigte für die Begeisterung des Sohnes. Und er wollte ja auch seine Vaterrolle nicht umgehen und er wollte seinen Beitrag zur Angelegenheit, die der Sohn vorbringt, beitragen. Und die Reaktion des Vaters zeigte wirklich, wie auch der Sohn, wenn er selber einmal Vater sein wird, reagieren kann, wenn seine Kinder irgendein ähnliches Anliegen bringen. Wollen wir uns doch bemühen, in der Kommunikation mit unseren Kindern entspannt und positiv zu sein. Das ist in jeder Familie unerlässlich. Und was würde erreicht werden können, wenn man so positiv und entspannt kommuniziert? Ein Familienvater sagte dazu einmal, wir haben zu Hause eine Atmosphäre geschaffen, in der jeder offen reden kann. Das geht aber nur, wenn wir versuchen, nicht überzureagieren, wenn die Kinder uns etwas sagen, was uns nicht gefällt. Lass also bitte die Kommunikation in der Familie nicht abreißen und die Ergebnisse werden sich sehen lassen können. Eltern, denen das wirklich gelingt, werden dann sagen können, wie das der Apostel Johannes in 3. Johannes 4 schrieb: Ich habe keine größere Ursache zur Dankbarkeit als diese Dinge, dass ich höre, dass meine Kinder fortfahren, in der Wahrheit zu wandeln. Gute Kommunikation in den Familien hilft uns, Jehova näher zu kommen. Lasst uns nun Bruder Lingnau zuhören, der das Thema behandelt: Gute Kommunikation hilft der Familie nahe zu bleiben. Kinder, sprecht mit euren Eltern.
Kennst du das? Du kommst total gestresst von der Schule oder von der Arbeit nach Hause, kommst so zur Tür herein, deine Mama empfängt dich mit den Worten: Und, wie war dein Tag? Du hast einfach keine Lust, jetzt längere Gespräche zu führen. Deswegen sagst du einfach: Ja, gut. Doch, dann kommt gleich die nächste Frage. Was war heute so alles los bei dir? Zuckst mit den Schultern. Nichts. Du schnappst dir ein Getränk. Im Hintergrund eine Stimme: Erzähl doch mal was. Funkstille. Du gehst auf dein Zimmer und denkst dir: Ich will jetzt einfach nur meine Ruhe haben. Merken die nicht, dass das nervt? Es war vielleicht einfach nicht dein Tag. Oder auch nur der falsche Zeitpunkt, ein Gespräch anzufangen. Aber ja, warum macht deine Mama das? Warum macht dein Papa manchmal sowas? Ganz bestimmt nicht, um dich zu nerven. Wohl eher, weil sie dich gern haben, weil sie interessiert an dir sind. Sie wollen wissen, wie es dir geht. Kannst du dich noch an das Bild erinnern, im vorherigen Vortrag, das mit dem Bogenschützen, Pfeil, der gelenkt wird? Deine Mama wollte in dieser gerade geschilderten Situation wahrscheinlich nur ein guter Bogenschütze sein. Das ist übrigens ein Bild, das Jehova in seine Heilige Schrift hat aufnehmen lassen, das zeigen soll: Jehova will, dass Kinder und Jugendliche gelenkt werden. Er sorgt für die beste Anleitung. Ein ähnlicher Bibeltext ist in Epheser Kapitel 6 zu finden. Das ist ja ein sehr bekanntes Kapitel. Und auch wenn du schon ein bisschen geschafft bist von diesem Tag, bitte ich, schlag doch gemeinsam mit uns allen diesen Text auf. Epheser Kapitel 6, wir werden einige Verse lesen, zunächst einmal den Vers 4. Epheser Kapitel 6, Vers 4. Wir lesen dort: Und ihr, Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie weiterhin auf in der Zucht und in der ernsten Ermahnung Jehovas. Dieser Bibeltext sagt aus: Jehova will nicht nur einfach, dass Kinder materiell versorgt sind, also Kleidung, Haus oder Wohnung, eigenes Zimmer und so weiter. Er will, dass sie auch geistig und physisch versorgt werden. Zucht und in der ernsten Ermahnung Jehovas. Das heißt das. Warum hat Jehova gerade die Eltern beauftragt, für Geistiges zu sorgen? Nun, deine Eltern kennen dich sehr gut. Und außerdem waren sie selbst einmal Kinder. Das heißt, sie können sich in die Lage von Kindern hineinversetzen. Und noch etwas: Jehova liebt dich. Deine Eltern lieben dich. Beide wollen nur das Beste für dich. Doch was ist jetzt nun Jehovas Anleitung für euch Kinder und Jugendliche? Jetzt kommen die anderen Verse aus Epheser Kapitel 6, Vers 1 bis 3. Epheser 6, Vers 1 bis 3: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in Gemeinschaft mit dem Herrn, denn das ist gerecht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit einer Verheißung ist, damit es dir gut geht und du lange Zeit auf der Erde bleibst. Man könnte jetzt denken, ja klar, gehorchen, nicht schon wieder, gehorchen ist doch out. Es stimmt schon, in der Welt hört man den Begriff gehorchen wirklich nicht mehr gern und auch nicht mehr oft. Aber ist Gehorsam deswegen schlecht? Vielleicht ein Beispiel. Kannst du dich noch an deinen ersten Schultag erinnern? Oder die Zeit darum herum? Auch wenn es jetzt vielleicht schon ein bisschen her ist. Du warst wahrscheinlich sehr aufgeregt. Schon im Vorfeld, die Tage und Wochen vorher und auch die ersten Schultage, keine Frage. Und deine Eltern hatten dich auf diesen Tag gut vorbereitet. Sie hatten materiell für dich gesorgt sozusagen, also einen Schulranzen besorgt und Hefte, Stifte, was man so braucht. Doch nicht nur das. Was wäre gewesen, wenn deine Eltern gesagt hätten, na, geh mal zur Schule, weißt ja, wo es ist. Wahrscheinlich haben sie das nicht so gemacht. Das wäre unfair gewesen. Schon vor deinem ersten Schultag haben sie wahrscheinlich mit dir den Schulweg besprochen. Wie kommst du dahin? Was musst du beachten? Haben dir Regeln mitgegeben? Vielleicht haben sie dich sogar anfangs zur Schule hingefahren oder sind mit dir den Weg zusammengelaufen, haben dich auf gefährliche Stellen aufmerksam gemacht und zum Beispiel dir beigebracht, wie man eine Straße als Fußgänger vorsichtig überquert. Viele Regeln eigentlich. Später solltest du das selbst einmal können. Warst du froh, dass sich deine Eltern so gut um dich gekümmert haben? Ja, klar. Sie waren erwachsen, hatten einfach einen besseren Durchblick als du. Du warst mit anderen Worten gehorsam und du hattest kein Problem damit. Du wusstest, es war zu deinem Guten. Epheser Kapitel 6, Vers 3, damit es dir gut geht. Interessant ist, wenn du heute als Fußgänger vorsichtig eine Straße überquerst, bist du immer noch den Regeln gehorsam, die deine Eltern dir vielleicht vor Jahren gegeben haben. Und du hast kein Problem damit. Du weißt, es ist zu deinem Guten, damit es dir gut geht. Okay, du bist jetzt vielleicht kein Erstklässler mehr. Schul- oder vielleicht sogar den Arbeitsweg hast du fest im Griff. Doch vielleicht bist du jetzt in einer Situation, die dich noch viel mehr aufwühlt als dein erster Schultag. Was dann? Wäre es nicht genauso unfair von deinen Eltern, dich jetzt alleine zu lassen? Jetzt ist es genauso gut, Tipps einzuholen, nach Rat zu fragen und umzusetzen, mit anderen Worten, zu gehorchen. Apropos Erwachsener. Auch als Erwachsener ist Gehorsam wichtig. Zum Beispiel Gehorsam gegenüber den Staatsgesetzen. Es sorgt für ein gewisses Maß an Ordnung und so weiter. Du denkst jetzt, gehorchen ist nicht immer einfach. Vor allem, wenn mich meine Eltern nicht immer richtig verstehen. Stimmt. Gehorchen ist besonders schwer, wenn das Verständnis fehlt. Aber man kann es sich leichter machen durch gute Kommunikation. Tipps und Regeln zu gehorchen ist leichter, wenn man offen mit den Eltern redet, wenn man versucht, einander zu verstehen. Deshalb, liebe Kinder und Jugendliche, sprecht mit euren Eltern, sagt ihnen, was ihr fühlt und versucht auch ihre Gefühle zu verstehen. Manchmal, ganz ehrlich, kostet es Überwindung. Hören wir doch einmal in ein Selbstgespräch hinein. Eine junge Schwester macht sich Gedanken.
Ich muss unbedingt noch über ein paar Dinge mit Mom reden. Ein paar Dinge, die mit Jungs zu tun haben. Auch wenn ich nur wüsste, wie sie reagiert. Wenn sie sich wundert, warum ich überhaupt frage. Und wenn sie nun denkt, ich hätte nur noch Jungs im Kopf. Naja, warte mal. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich mit ihr über sowas rede. Und Mom hat noch nie überreagiert. Nein. Sie hat mir sogar mal von sich erzählt, wie das bei ihr war, als sie in meinem Alter war. Damals, als ich ihr erzählte, dass sich ein Junge aus der Schule für mich interessierte. Ich überlege gerade, wer damals mit dem Gespräch angefangen hat. Sie oder ich? Ich glaube, ich. Mom war damals auch nicht sauer oder enttäuscht. Sie hatte Verständnis und hat mir von einem Jungen aus ihrer Schule erzählt, in den sie verknallt war. Was sie mir damals geraten hat, war gut. Es hat funktioniert. Und ich habe sie nicht bereut, mit ihr gesprochen zu haben. Was sie mir damals geraten hat, hat mich wieder in die richtige Richtung gelenkt. Mom war und ist eigentlich immer verständnisvoll. Ich brauche überhaupt keine Angst, mit ihr über das zu reden, was mich beschäftigt.
Ja, danke. Das war natürlich nur ein gestelltes Selbstgespräch. Aber ist dir etwas aufgefallen? Unsere junge Schwester von eben war kein Kleinkind mehr. Das heißt, es ist immer gut, mit seinen Eltern zu reden, auch wenn man schon herangewachsen ist. War es ein einfaches Thema? Eher nicht. Es ging um Gefühle. Wenn du mit deinen Eltern auch über schwierige Themen redest, zeigst du, du wirst reifer. Du wirst erwachsen und kannst besser mit heiklen Situationen umgehen. Deshalb, bist du dir manchmal nicht sicher, was mit deinen Gefühlen los ist? Sprich mit deinen Eltern darüber. Hast du das Gefühl, deine Eltern verstehen dich nicht richtig? Sprich mit deinen Eltern darüber. Ein ganz anderes Problem. Sprich mit deinen Eltern darüber. Ja, aber wie? Warte einen Zeitpunkt ab, wo du dich gut fühlst und deine Eltern nicht so viel um die Ohren haben. Sag ganz offen und ehrlich, was du denkst. Sei aber dabei ruhig und respektvoll. Wenn du es schaffst, ruhig und respektvoll auch schwierige Sachen anzusprechen, werden deine Eltern hinterher oft froh sein. Vielleicht sogar stolz auf dich. Mehr Infos zu diesem Thema findest du übrigens im Buch Fragen junger Leute, Band 2, Kapitel 21 und 22. Sei dir bewusst, dass deine Eltern dich wirklich von Herzen lieben und nur das Beste für dich im Sinn haben. Es gibt keinen besseren Weg. Sprich mit deinen Eltern, sprich mit Jehova über das, was dich bewegt. Doch es gibt noch etwas. Sehen wir uns ein Beispiel aus der Bibel an. 1. Könige, Kapitel 12. 1. Könige, Kapitel 12. Es geht hier um Rehabeam. Er war jung, er ist gerade erst König von Israel geworden und er hatte ein Problem. Das Volk wollte von ihm Erleichterung von dem Dienst für ihn. Was macht Rehabeam? Er holte zweimal Rat ein. Einmal von den älteren Ratgebern und einmal von seinen gleichaltrigen Freunden. 1. Könige Kapitel 12, Vers 7 erzählt uns, was die älteren Ratgeber zu ihm sagten. Hier heißt es, 1. Könige 12, Vers 7, daher redeten sie zu ihm, indem sie sagten, wenn du dich heute diesem Volk als einen Diener erweisen und ihnen tatsächlich dienen möchtest, so sollst du ihnen antworten und mit guten Worten zu ihnen reden, und sie werden gewiss alle Zeit deine Diener sein. Das war der Rat der Älteren. Was haben die jungen Gleichaltrigen gesagt? Vers 10 und 11. Die jungen Männer ihrerseits, die mit ihm aufgewachsen waren, redeten zu ihm, indem sie sprachen. Dies ist, was du diesem Volk sagen solltest, das zu dir geredet und gesagt hat, dein Vater seinerseits hat unser Joch schwer gemacht, du aber mache es uns leichter. Dies ist, was du zu ihnen reden solltest. Selbst mein kleiner Finger wird sicherlich dicker sein als meines Vaters Hüften. Und nun, mein Vater seinerseits hat euch ein schweres Joch aufgeladen, ich aber werde euch zu eurem Joch hinzufügen. Mein Vater seinerseits hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber werde euch mit Geißeln züchtigen. Wenn wir so ein bisschen nachdenken, wahrscheinlich wird das Gespräch mit den Ratgebern wohl etwas länger gedauert haben, als wir hier jetzt gelesen haben. Wie haben wohl die Jungen so reagiert, mit Rehabeam gesprochen? Vielleicht so. Was haben die Älteren gesagt? Du sollst nachgeben? Ein Diener sein für das Volk? Hallo, wer ist hier der König? Die müssen dir dienen. Zeig mal denen, wer der Chef ist. Nachgeben kannst du später immer noch. Du bist schließlich der König. Aber das darfst du dir nicht gefallen lassen. So oder ähnlich war das vielleicht. Eines ist sicher, Rehabeam war stolz. Und die jungen Ratgeber haben ihm nach dem Mund geredet. Auftrumpfen gefiel Rehabeam besser, als nachzugeben. Wir wissen, wie die Sache ausging. Er antwortete hart, verwarf den Rat der Älteren. Sein Königreich wurde geteilt. Er verlor einen Großteil. Dann war sogar einmal sein Leben in Gefahr. Und was noch das Allerschlimmste ist, er entfernte sich immer mehr von Jehova. Vielleicht denkst du jetzt, ja, was hat das mit mir zu tun? Ich bin doch kein König oder so. Wir können aus diesem Bericht einen Grundsatz ableiten.
Rat von Gleichaltrigen hilft nicht unbedingt. Oft hörst du von Gleichaltrigen nicht das, was das Beste für dich wäre, sondern sie sagen dir einfach, was ihnen gefällt oder was dir gefällt. Also, such nicht so lange im Internet oder bei Gleichaltrigen nach Rat, bis du etwas findest, was du toll findest. Denke daran, junge Leute haben einfach nicht die Lebenserfahrung und die Reife Erwachsener. Sie können die Auswirkungen einer Entscheidung nicht so gut einschätzen. Deshalb, geh am besten gleich zu deinen Eltern und rede mit ihnen. Ja, sprich mit deinen Eltern. Kannst du dich noch an die anfangs geschilderte Situation erinnern? Drehen wir den Spieß einmal um. Du willst jetzt mit deinen Eltern reden. Hast du dir fest vorgenommen? Du gehst hin, die Antwort: Bitte nicht jetzt. Vielleicht hast du auch nur einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Gib nicht auf. Setz alles daran, die Kommunikation zu deinen Eltern nicht abreißen zu lassen. Erst recht, wenn du älter wirst. Lass deine Eltern wissen, was du denkst. Mach sie zu deinen Vertrauten. Sprüche 13, Vers 20 sagt: Wer mit Weisen wandelt, wird weise werden. Versteht ihre Gedanken, lernt von ihrem Erfahrungsschatz. Seid als ganze Familie ein Team. So kommt ihr euch nicht nur einander näher, sondern auch Jehova, unserem großen Schöpfer.